Ja, ich bin auch sehr froh und dankbar immer wieder für diese schöne Zeit der Jugendbibeltage hier in Tuningen. Freue mich auch und bin Gott sehr dankbar, dass ich immer wieder dabei sein kann. Und dieses Jahr auch wieder so, dass ich erst heute dazugestoßen bin. Und ich denke, der Herr hat euch schon bis hierher in dieser Zeit von Donnerstag reichlich gesegnet und auch die Gnade geschenkt, dass ihr auch vieles lernen könntet. Und auch gestern durch die Gebetsstunde, denke ich, auch euch reich gesegnet. So wollen wir jetzt nun mit der Betrachtung, mit unseren Betrachtungen weitergehen und wollen auch wieder das Wort Gottes als Grundlage für all das, was wir bis jetzt betrachtet und auch weiter betrachten wollen, nehmen. Das Motto dieser Tage ist ja, jung sein und dem Herrn gefallen. Ich denke, die erste Voraussetzung, die ist erfüllt. Ich meine dabei das Jungsein. Da gibt es nichts zu tun, zu machen, das ist gegeben. Woran wir wohl arbeiten müssen, was uns anliegt, ist der zweite Teil des Ganzen, damit wir als junge Menschen dem Herrn gefallen können. Und daran wollen wir natürlich auch heute wieder ein wenig arbeiten und damit uns beschäftigen. Ihr habt, wie gesagt, schon einiges betrachtet. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, was schon bis jetzt gewesen ist. Darum kann ich auch nicht auf dem irgendwie aufbauen oder zurückgreifen auf diese Gedanken. Allerdings wollen wir heute gemeinsam einen weiteren Abschnitt aus 1. Petrus in Betracht ziehen, aus 1. Petrus Kapitel 2, und zwar diesen Abschnitt von Vers 11 bis Vers 17. Lasst uns zuerst diesen Abschnitt gemeinsam lesen. Ich lese es in der Neuen Luther-Übersetzung. Und hier heißt das: Lieber Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrime, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten, und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf dass die so von euch afterreden als von Übeltätern eure gute Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag gekommen ist. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Hauptleuten, als die von ihm gesandt sind, zur Rache über die Übeltäter und zu Lobe den Frommen. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit Wohltun verstopfet die Unwissenheit der törichten Menschen, als die Freien, und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Tut Ehre jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehret den König. Ein sehr tiefgehendes Wort, was wir hier gemeinsam betrachten wollen. Und als ich darüber nachgedacht habe und so ein bisschen mich mit diesem Gedanken beschäftigt habe, dachte ich, dass wir diesen Gedanken oder diesen Abschnitt in vier Leitgedanken einteilen. In fünf Leitgedanken einteilen. Und das Thema oder die Überschrift über diesen Abschnitt setzen wir dann: rechtschaffenes Leben in der Welt. Nun, das Erste, worauf wir schauen wollen oder wo wir ein wenig stehen bleiben wollen, ist dieser erste Leitgedanken: Fremde in der Welt. Denn sie ist nicht unsere Heimat. Fremde in der Welt, denn sie ist nicht unsere Heimat. Uns allen, denke ich, ist der Begriff Heimat sehr gut verständlich. Wir wissen, was Heimat ist, Und ich denke, uns allen ist klar, was Heimat für einen Menschen bedeutet. Wenn wir nicht in der Heimat sind, dann sind wir in der Fremde. Wenn wir nicht in der Heimat sind, dann sind wir Fremdlinge. Die meisten von uns hier in Tuningen sind Gäste. Und wir wissen oder begreifen eigentlich, was der Begriff Gäste bedeutet. Ein Gast ist zum Beispiel ein eingeladener Besucher, der sich nur für eine begrenzte Zeit beim Gastgeber aufhält. Also ein Gast ist nicht der, der bleibend oder für immer eingewurzelt ist, sondern ein Gast ist der, der für ein eingeladener Besucher, der für eine gewisse Zeit beim Gastgeber bleibt. Und wenn wir das so hier betrachten, hier den Aufenthaltsort in Tuningen für uns, wir werden hier sehr freundlich empfangen. Uns wird hier vieles geboten. Wir werden bestens versorgt und wir fühlen uns hier sehr wohl. Aber irgendwo im Hintergrund, in unseren Gedanken, wissen wir, dass nach Ende dieser Zeit, nach Ende dieser Tage, wir doch nach Hause müssen. Und das gibt uns das Gefühl, ein Gast zu sein. Selbst wenn wir uns hier einrichten, bei der Gastgeberfamilie, gestalten wir es so, dass wir, wenn die Zeit gekommen ist, es schnell irgendwie zusammenpacken können, alles, was wir mitgebracht haben, und wieder nach Hause fahren können. Wir sind Gäste. Auch wenn uns hier vieles gegeben wird, wenn wir bestens versorgt werden nach Leib und Seele und wir sehr viel aufnehmen können, doch wissen wir irgendwo im Hintergrund, dass wir Gäste sind. Und das beeinflusst eigentlich unser Leben. Weiter können wir sagen, als Gäste haben wir vielleicht gar nicht so viele Ansprüche. Wir können nicht zum Beispiel bei den Gastgebern irgendwie nach gewissen Dingen verlangen oder irgendwelche Wünsche zur Äußerung bringen, die eigentlich nicht anständig sind. Wir können nicht sagen, ich bin hier und mir gefällt das, dass der Schrank da steht, gefällt mir nicht, kommen wir, stellen es um oder sonst was. Wir sind Gäste, wir fühlen, dass wir nicht zu Hause sind. Und das beschränkt uns in unserem Aufenthalt bei der Gastgeberfamilie. Also wir haben keine Ansprüche sozusagen. Oder die Ansprüche, die wir haben, die sind ziemlich weit runtergeschraubt im Vergleich zu unserem Zuhause. Weil dieses Bewusstsein, dass ich als Gast bin, das wirkt sich auf uns aus, auf unser Leben, auf unser Denken, auf unsere Einrichtung und auf unser Verhalten. Und ihr Lieben, genau das möchte Petrus hier in diesem ersten Vers, oder in diesem elften, aber in diesem ersten Vers dieses Abschnittes zum Ausdruck bringen. Und er sagt, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass wir in dieser Welt Fremde sind. Sie ist nicht unsere Heimat. Und damit möchte er uns sozusagen dieses Gefühl geben, dass wir ein Gast in dieser Welt sind. Und dass wir, wie wir gesehen haben, diese Ansprüche an die Welt in unserem Leben, in unserer Einrichtung, in unserer Verwurzelung, in dieser Begrenzung, in diesem Gefühl halten, wir sind Gäste. Wir sind Fremdlinge, wir sind Durchreisende, wir sind Pilgrime. Und sie ist nicht unsere Heimat. Wir empfinden auch, wie Petrus es meint, und können auch nicht diese hohen Ansprüche stellen, oder die Ermahnung ist ja dazu. Und es ist nicht so, dass Petrus es nur zum Ausdruck bringt, sondern er sagt, ich ermahne euch. dass wir in diesem Bewusstsein leben sollen. Ich ermahne euch als Pilgrime, ersetzt dieses Wissen, dieses Gefühl zu wissen, dass ich ein Gast bin, voraus und sagt, ich ermahne euch als Pilgrime. Ja, und dieses Gefühl beeinflusst oder dieses Bewusstsein beeinflusst oder soll eigentlich auf unser Leben einen Einfluss auswirken. Das soll sichtbar und bemerkbar sein in unserer Einrichtung, in unserem Leben, dass wir eigentlich dieses beachten können. Wir sind nicht für ewig in dieser Welt. Unsere Verwurzelung, unsere Gründung des Lebens, sie besteht sozusagen in dem Sinn, uns auf die Heimat vorzubereiten, Ausschau halten auf das, was ewig ist. Und das, was hier vergänglich ist, das ist nur dazu da, damit wir in diese Zeit und diese Umstände und das, was der Herr uns schenkt, dazu nutzen können, unser Leben so ausrichten, dass wir auf die Heimat, auf das Ewige unseren Blick werfen können. Das Leben in dieser Welt, wissen wir, es ist für eine Zeit begrenzt. Es stehen nur uns allen nur gewisse Anzahl von Jahren zur Verfügung. Und selbst dieser Abschnitt, den Gott uns zugemessen hat, der ist uns unklar, also unbewusst, wie viele Jahre uns hier in diesem Leben gegeben sind. Und gerade deswegen bestätigt das Ganze nochmal dieses Bewusstsein, dass wir jederzeit an dieses Leben verlassen können. Unter Umständen verlassen müssen und bereit sein sollen für die Ewigkeit, für die ewige Heimat. Alles Erworbene, alles Erlernte, alles Erwirtschaftete und dazu dieses sterbliche Leib, der begrenzt ist, wird einmal hier bleiben. Und darum ist es nur eine kleine Zeitperiode, ein Abschnitt des Lebens, in dem wir die Vorkehrungen und Vorbereitungen treffen sollten, in der Ausschau auf das Ewige, auf das, was danach folgt. Und darum dieses Bewusstsein, wir sind Fremde und Pilgrime in dieser Welt. Dieses Bewusstsein, dass wir nur Gäste sind und somit Durchreisende, Pilgrime, die zeitlich begrenzt auf dieser Erde leben, die soll uns die Verwurzelung beeinflussen in unserem Leben. Die soll unsere Pläne, unsere Aussichten für die Zukunft, ja unser ganzes Leben ausrichten. Sie soll unsere Orientierung steuern, damit wir wirklich bewusst es nicht so tun, als ob wir hier in dieser Welt ewig leben, sondern das so nutzen und ausrichten können, dass das uns zur Stütze wird, einmal selig zu werden. Und in diesem Sinn lenkt Petrus hier unsere Gedanken auf einen weiteren Abschnitt, auf etwas Weiteres. Wenn wir das nochmal lesen, Vers 11, liebe Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrime. Und dann kommt eigentlich das, wozu er die Menschen, also diese, die er ja meint, Fremdlinge und Pilgrime ermahnt. Enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten. Und das soll eigentlich auch wieder an dieser zweite Leitgedanken dieser Stunde sein. Und der heißt, gibt den Angeboten und Verlockungen der Welt nicht nach. In der Neue Luther-Übersetzung heißt das so, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten. Die Neue Genfer Übersetzung sagt so, deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen die Seele. Und Eine weitere Übersetzung, die Hoffnung für alle, da heißt es: Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Es geht in diesem Kampf um euren Glauben. Ihr Lieben, tiefgehende, ernste Ermahnungen an die Menschen, die bewusst in dieser Welt leben, dass sie Pilgrime sind, dass sie Durchreisende sind. Weil wir nun wissen, dass wir Gäste und Pilgrime auf dieser Welt in dieser Zeit sind, ermahnt Petrus uns hier nun, sich von den Angeboten und Verlockungen dieser Welt, von diesen selbstsüchtigen Wünschen, von den fleischlichen Lüsten, die wider die Seele kämpfen, uns nicht beeinflussen zu lassen, die zu meiden oder sich davon zu enthalten. Wir wollen als junge Menschen dem Herrn gefallen. Und das ist eine feststehende Tatsache, eine Ermahnung, die uns persönlich gegeben wird, die ausgerichtet ist auf unser Leben. Enthaltet euch von fleischlichen Lüsten. Meidet dieses. Oder gibt den Angeboten nicht nach. Oder deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Das ist diese Ermahnung, die Petrus hier ausspricht. Hinter all diesen Verlockungen, die eigentlich in den Weg der Kinder Gottes kommen, steht bekannterweise der Widersacher der Seele, der Satan. Mit aller seiner Gewalt versucht er, alle seine Taktiken, alle seine Tricks irgendwie an den Tag zu legen, den Mensch damit zu konfrontieren, damit jeder von uns dazu verlockt, dazu gereizt wird. Und wir lesen zum Beispiel in Epheser Kapitel 6, Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also hier zeigt uns Paulus, wer eigentlich die Widersacher sind. Wer sind oder was ist diese Macht, die auf den Mensch, auf das Kind Gottes einwirkt, die ihm dazu verführen möchte, die ihm anreizt, die ihm dazu treibt, den selbstsüchtigen Wünschen nachzugehen? Es ist Satan. Es ist die Gewalt des Satans. Es sind nicht menschliche Heere, die gegen uns kämpfen, oder wir haben auch nicht mit einem persönlichen Mensch, der Fleisch und Blut hat, zu tun, sondern in diesem Sinn zeigt uns Paulus, das sind Mächte der Finsternis, die dahinter stehen. Und sie versuchen, den Mensch von Gott abzulenken. Sie versuchen, den Mensch zur Sünde zu führen. Und deswegen locken und reizen diese Angebote. Oder 2. Korinther Kapitel 11, 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14. Und das ist ja auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Ich habe ja eben auch gesagt, dass Satan hinter dieser Verführung steht und er versucht, seine Taktiken anzuwenden, um den Mensch verführen zu können, um ihm irgendwie dazu zu führen, in Dinge einzuwilligen, die sündig, die verkehrt und die wider den Willen Gottes stehen. Ein erfahrener Angler zum Beispiel, er weiß ganz genau, dass er für verschiedene Fische verschiedene Köder gebrauchen muss. Nicht alle Fische beißen zum Beispiel bei einem Wurm oder bei einem Brotteig ein. Deswegen nimmt er manchmal auch zum Beispiel für gewisse Fische eine Fliege, Oder für manche Fische reicht auch ein blinkendes Metallstück. So hat Satan auch der große Verführer der Menschen für jeden den geeigneten Köder bereitet. Er kennt das menschliche Herz eigentlich viel besser, als wir es manchmal selber kennen. Eva verführte er mit dadurch, dass er das Wort Gottes einfach in Frage stellte. Hat Gott wirklich gesagt? Und Judas verführte er zum Beispiel dadurch, dass er ihm 30 Silberlinge angeboten hat. Wenn Satan sieht, dass ein Mensch auf eine gewisse Sache reagiert, dann wird er ihm bewusst diese Dinge irgendwie in den Weg stellen. Und wenn Satan sieht, dass jemand irgendwelches religiöse Bedürfnis in sich trägt, er braucht irgendwie einen moralischen Halt oder hat zu gewissen Dingen Bedenken, dann wird er versuchen, ihm irgendwie durch fromme religiöse Haltung zufriedenzustellen. Ach, wenn du das oder jenes tust, wenn du das oder jenes einhältst, dann ist ja schon alles in Ordnung. So hat Satan für jeden Zweck einen gewissen Köder sozusagen. Und er kennt unser Herz, er kennt auch unsere schwachen Stellen des Herzens. Dann stellen wir uns zum Beispiel einmal vor, jemanden, der ein starker Säufer war, ein Trinker. Und es kommt in seinem Leben dazu, dass er sich bekehrt. Er wird ein Kind Gottes. Und als Kind Gottes lebt er in dieser Welt und hat natürlich seine Bedürfnisse und alles andere. Jetzt wird Satan ihm versuchen, irgendwie zu locken oder zu reizen. Was meint ihr, womit wird er ihm am meisten versuchen zu gewinnen? Er wird nicht kommen und sagen, hier eine Packung Zigaretten, guck mal, der Freund von dir oder sonst jemand raucht doch auch eine. Die schwierigste Stelle für diesen Christen wird sein Alkohol. Er wird ihm dazu ganz feine Anlässe geben, Momente im Leben zur Verfügung stellen, wo er einfach dazu abgleiten kann. Anreizen, versuchen ihm mit diesen Dingen. Und so sucht Satan in unserem Leben die Schwachstellen, die Punkte unseres Lebens, wo wir irgendwo nicht wachen, wo wir wissen, dass wir ein Bedürfnis haben, aber einfach nicht wachsam genug sind. Und in diesen Stellen wird er versuchen, uns am meisten zu locken. Darum ermahnt Petrus hier uns in 1. Petrus und sagt, darum ermahne euch, ich euch, lasst euch nicht verführen. Das große Problem der Verführung ist ja die Sünde. Sie verdirbt den Charakter des Menschen, sie verdirbt das Leben des Menschen, sie zerstört die Verbindung mit Gott. Sie zerstört die Gemeinschaft mit Gott und sie trennt den Mensch von Gott. Jede Seele, die sich bekehrt hat, tritt in die Verbindung mit Gott. Sie hat einen Bund mit Gott geschlossen und die Gemeinschaft ist hergestellt worden. Aber Sünde, sie hat die Gegenwirkung. Sie trennt den Mensch von Gott und die Gemeinschaft hört auf. Das ist ganz einfach zu verstehen. Zwei Leute, die in einer Ehe miteinander leben, die haben die Verbindung, die eheliche Verbindung. Und in dieser Verbindung haben die beide Gemeinschaft miteinander. Wenn die Ehe geschieden wird, getrennt, um welche Ursache auch willen auch immer, dann hört diese Gemeinschaft auf. Die Verbindung ist nicht mehr vorhanden. Und so ist die Sünde im Leben der Menschen. Sie wirkt die Trennung und damit die Zerstörung. Die Sünde verdirbt den Menschen. Denn wir lesen in Sprüche 14, lass uns das auch aufschlagen kurz, Sprüche 14, Vers 34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Die Sünde, die verderbt den Mensch und die bringt ihm zu Fall. Es gab mal so eine Begebenheit, ein LKW-Fahrer, er hat sich sehr stark an einem Finger verletzt. Eine offene Wunde. Die Wunde wurde dann von ihm, weil er nichts anderes dabei hatte, wurde dann mit seinem eigenen dreckigen Mantel oder Jacke zugebunden. Er fuhr nach Hause und nach einigen Tagen bekam er sehr, sehr starke Schmerzen. Die Wunde hat sich sehr, sehr schnell und stark entzündet. Er ging zum Arzt und der Arzt untersucht den Finger gründlich und er kommt zum Ergebnis, dass der Finger amputiert werden müsste. Denn es besteht akute Gefahr, dass die Entzündung sich im ganzen Körper ausbreiten könnte. Aber wisst ihr, der LKW-Fahrer, der nahm diese Gefahr gar nicht so richtig ernst. Er dachte an seine Arbeitsstelle und er lehnte die Operation einfach ab. Es dauerte nun nicht lange, bis ihm sehr, sehr starke Schmerzen wieder zum Arzt gehen ließen. Der Arzt untersucht ihn nochmal gründlich und muss mit Bedauern feststellen, dass jetzt die ganze Hand amputiert werden muss. Weil sein ganzes Leben sonst in Gefahr steht. Erneut verweigert er diese Operation und geht an seine Arbeit. Aber nach einer Woche wird dieser Mann bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Frau gibt nun das Einverständnis, dass ihm die Hand amputiert werden sollte. Hauptsache, man rettet ihn. Nach einer eingehenden Untersuchung stellt der Arzt fest und muss der Frau die Wahrheit sagen. Es ist zu spät. Die zuerst kleine entzündete Wunde hatte inzwischen den ganzen Körper vergiftet. Das Blut ist verdorben. Und diese Vergiftung führt zu einem Tod. Viele Menschen machen das so wie dieser LKW-Fahrer. Sie sind der Meinung, dass kleine Sünden, in Anführungsstrichen, kleine Sünden nicht behandelt werden müssen. Aber das ist eine Täuschung. Auch mit einer kleinen Sünde können wir vor Gott nicht bestehen. Die muss kuriert werden. Die muss geheilt werden. Und wenn wir uns persönlich im Licht des Wortes Gottes unter die Untersuchung Gottes stellen, dann wird das Ergebnis sein, dass wir verdorben sind. Doch Jesus Christus, der große Arzt, der ist imstande, jeden von uns Rettung, Erlösung und Heil zu geben. Die Sünde verdirbt den Menschen. Aus diesem Grund ermahnt uns Petrus so eindringlich und sagt, flieht, enthaltet euch dieser Lüste der Welt. Liebe Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrime, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten. Und hier ist auch nochmal in diesem letzten Vers hinter dem Komma diese Bestätigung, wieder die Seele kämpfen. Diese Dinge verderben die ganze Seele. Sie führen zum Verderben und bringen das Ganze in Mitleidenschaft. Die Sünde verbirgt eigentlich auch das Angesicht Gottes von uns, wenn wir Jesaja 59 aufschlagen. Jesaja 59, Vers 2 heißt es hier, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Die Sünde verbirgt das Angesicht und wir werden nicht gehört. Ihr Lieben, stellt euch vor, wir leben in dieser Welt, wir sind junge Menschen, wir hören Gottes Wort und versuchen irgendwie vielleicht dem sogar nachzukommen, aber wir wissen bewusst, in unserem Leben ist Sünde vorhanden. Und wisst ihr, wenn wir dieses Bewusstsein haben und ein Gebetsanliegen haben, was dann? Hier lesen wir, dass durch die Sünde das Angesicht Gottes von uns verborgen wird, dass wir nicht gehört werden. Die Sünde muss raus, sie muss, wie dieser Lkw-Fahrer, der Mensch muss zum Arzt. Es muss amputiert werden. Und wie Jesus einmal sagte, wenn du siehst, dass dich deine Hand verführt, dann reiß die ab, ist natürlich im geistlichen Sinne gemeint. Wenn du merkst, dass dich diese oder jene Sache zur Sünde verführt, dann entferne es aus deinem Leben. Auch wenn es schmerzlich ist, wenn es mit Problemen oder mit gewissen großen Bedingungen deines Lebens verbunden ist. Aber es lohnt sich, damit das Angesicht des Herrn nicht wieder uns gerichtet ist und wieder uns steht. Die Sünde, und das ist noch ein Gedanke in diesem Zusammenhang, sie ist verlockend. Die Sünde ist nicht so, dass Satan vor uns steht und sagt, so, das ist die Sünde und ich biete sie dir an. Und wir gleich sofort zurückschrecken und sagen, nee, da willige ich dann überhaupt nicht ein. Sondern sie ist verlockend. Und deswegen heißt es, deshalb bitte ich euch, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt, der Sünde, nicht nach. Sie hat die Wirkung, dass es unbemerkt geschieht, dass es nicht offensichtlich irgendwo vor uns steht. Und wir haben auch gelesen, Satan wirkt als ein Engel des Lichts. Er versteckt sich, damit er uns irgendwie so gefangen nehmen kann, dass wir es gar nicht so richtig merken. Da habe ich auch noch etwas gelesen von einem Mann, der sich im Tropenwald Südamerikas einmal verirrt hat. Und er irrte durch diese Wälder dort durch und herum. Die vielen Insekten und die Hitze setzten ihm sehr zu und die Kräfte nahmen ab. Und dann hörte er oder meint auf einmal in der Ferne das Läuten einer Glocke zu hören. Er denkt, dass in der Nähe irgendwo ein Dorf sein muss und eine Glocke im Dorf. Doch soweit er auch diese Richtung einschlägt und soweit er auch diesem Ruf oder diesem gehörten Glockenklang folgt, kommt er irgendwie offenbar nicht dem Ziel näher und merkt oder sieht das eigentlich auch gar nicht, das Ziel, das Dorf. Und irgendwann mal schließlich kraftlos sinkt er zu Boden, um nie mehr aufzustehen. Er ist ein Opfer eines Glockenvogels geworden. Der Ruf dieses Vogels ist nicht mit bösen Absichten verbunden. Der Vogel macht es nicht mit Absichten. Aber irgendwie erinnert oder lässt es uns daran denken, wie der Teufel den Menschen in die Irre führt. Der Mensch beschäftigt sich und ist irgendwie vielleicht in seinem Leben irgendwie frustriert oder mit gewissen Dingen belastet und denkt, oh, da ist ein Ausweg. Er merkt oder sieht oder hört irgendwas, was ihm scheint, einen Ausweg zu geben. Vielleicht hört er irgendwo eine Einladung zu irgendeiner Gemeinschaft oder selbst irgendwelche spiritistische Dinge, die irgendwo von jemandem gesagt oder erzählt werden. Und er meint, oh, da ist ein Ausweg. Und er folgt diesem Ruf. Aber einen Ausweg findet er nicht. Er geht und verirrt sich, bis er irgendwann mal kraftlos aufgeben muss. Damit wollte ich nur darstellen und zeigen, dass der Ruf des Versuchers, des Teufels, sehr, sehr verlockend ist. Und Petrus sagt nicht umsonst, gebt den Angeboten und Verlockungen Satans nicht nach. Die Sünde verführt und sie ist verlockend. Wir denken oder wissen auch diese Begebenheit mit dem verlorenen Sohn. Es war auch nicht so offensichtlich, dass er jetzt in die Welt hinausgeht und ein Sünder wird. Aber er ließ sich durch die Angebote, die ihm irgendwie zuwinkten, verlocken und landete letztendlich bei den Schweinen. Bitteres Ergebnis dessen, was er sich so schön am Anfang ausgemalt hat. Weil Sünde solch großes Übel in unserem Leben ausrichten kann, warnt Petrus uns, sich von der Sünde nicht verführen zu lassen, sich von den Angeboten der Welt nicht verlocken zu lassen. Und er mahnt uns deshalb, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Ich finde diese Übersetzung sehr, sehr trefflich und die irgendwie bringt das Ganze zum Kern, wie es hier heißt, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Krieg gegen die Seele. Und das ist genau das große Problem unserer Zeit. Und jetzt kommen wir eigentlich dann auch zu dem dritten Leitgedanken, 2. Petrus 2. In weiteren, also ab Vers 12, zeigt Petrus hier oder lenkt Petrus hier unsere Gedanken auf einen ganz anderen, auf ganz andere Richtung und sagt, und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf dass die, so von euch afterreden als von Übeltätern, euren guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommt. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Es sei dem Könige als dem Obersten oder den Hauptleuten, als die von ihm gesandt sind, zur Rache über die Übeltäter und zu Lobe den Frommen. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit Wohltun verstopfete Unwissenheit der törichten Menschen. Somit der dritte Leitgedanken, ein vorbildliches Leben in dieser Welt führen. Petrus zeigt uns diese andere Richtung. Führet ein vorbildliches Leben in dieser Welt. Und da wir heute in dieser Welt unter den Menschen leben, die Gott eigentlich überwiegend nicht kennen, die ein grundsätzlich falsches Bild Gottes vor Augen haben, die Gott in seiner Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, in seiner Liebe und in seiner Gerechtigkeit nicht verstehen können, ist und wird es zu der Aufgabe der Kinder Gottes, diesen Menschen an dieses Bild Gottes vor Augen zu stellen. Und zwar nicht dadurch, dass wir es wissen, sondern dass wir das, was wir wissen, zur Tat bringen, dass wir es leben. Und hier heißt es, dass wir durch unseren Wandel den Menschen, die von Gott ein verkehrtes Bild haben, die nicht wissen, die in Unwissenheit leben über Gott und seinen Willen, also dass wir denen beweisen können, dass wir ihr Unwissen verstopfen können durch unseren Wandel. Und das ist genau das, was eigentlich ein Kind Gottes täglich in seinem Leben zum Beweis tragen muss. Petrus spricht hier auch die Untertänigkeit der Ordnung, der menschlichen Ordnung und Regierung an. Mitunter zum Beispiel die Unterordnung der staatlichen Ordnung. Vielleicht unserer Vorgesetzten. Vielleicht der Menschen, die über uns irgendwie wachen. Auch unseren Eltern und so weiter. Und das ist genau das, wozu Petrus uns hier ermahnt. Dieses vorbildliche Leben führen zu können. Und stellen wir uns vor, so ein Bild. Ein junger Mensch bekehrt sich, ist ein Kind Gottes geworden, arbeitet in einem Betrieb, wo vielleicht gar nicht so viele Menschen sind, und in der Umgebung, in der er arbeitet, kennen ihn die meisten sehr gut. Sie wissen, dass er ein junger Mensch ist, mit dem sie schon vielleicht einige Zeit des Lebens verbracht haben und so weiter. Sie wissen seinen Charakter, sie kennen ihn, wie er ist, seine Denke und so weiter. Jetzt bekehrt sich dieser Mensch, kommt zur Arbeit und beginnt den Menschen um ihn herum erklären oder erzählen, dass er ein Kind Gottes geworden ist. Sie merken, er denkt anders. Sie merken, er hat sich verändert. Seine Ausrichtungen sind anders. Die Weichen seines Lebens sind anders plötzlich gestellt. Vielleicht spricht er ganz anders. Seine ganze Aufmachung ist ganz anders geworden und so weiter. Und dann merken diese Menschen, die ihn so kennengelernt haben jetzt, dass er überhaupt nicht darum bemüht ist, sich der Ordnung des Betriebs oder seiner Vorgesetzten zu unterstellen. Was werden sie darüber denken? Wie? Wird das nicht ein Gegenbild aufwerfen? Und die Menschen, die das beobachten und betrachten, stellen das andere in Frage. Ja, wenn es so ist, wie er sagt, dass er plötzlich so verändert worden ist, dadurch, dass er sich bekehrt hat, warum handelt er hier dann so? Das wird ein negatives, ein falsches Licht auf uns werfen. Das wird im Grunde genommen zerstören das, was wir mit den Worten gesagt haben, weil die Taten sprechen das andere, das Gegenteil. Darum ermahnt Paulus uns hier auch, jeglicher menschlicher Ordnung um des Herrn willen untertan zu sein. Ich habe darüber nachgedacht, um des Herrn willen. Und stellte fest, für mich persönlich ist es so gemeint. Auch wenn ich sehe, dass es vorteilhaft wäre, so oder anders zu handeln. Aber um des Herrn willen, damit ich kein falsches Bild gebe, um des Herrn willen nehme ich einiges in Kauf, um das richtige Vorbild sein zu können. Und das ist ganz wichtig, dass wir mit unserem Leben ein Vorbild sind. Und damit auch, wie Paulus sagt, verstopfen die Unwissenheit der anderen. Dass die Menschen, die Gott in seinem Bild, wie Gott ist, was er ist, nicht kennen, durch unser Leben erkennen können. Jesus sagte einmal, dass sie unsere guten Taten sehen und dem Vater in den Himmel preisen. Unsere Untertänigkeit, unser gerechter, rechtschaffener Wandel, was auch unser Thema ist, führt dazu, dass unsere Worte eigentlich durch die Taten gedeckt werden und die Menschen erkennen, verstehen können, dass wir das ausleben, was wir auch sagen. Darum ermahnt Paulus uns hier auch, untertänig sein, der Obrigkeit, der Regierung, den Vorgesetzten und allen, die uns sozusagen über uns überordnet stehen, die sich vielleicht für unser Wohl bemühen, aber wir manchmal gar nicht das verstehen und handeln nach unserem Gutdünken. Ein solches Beispiel habe ich auch noch mal gelesen und wollte es weitergeben. Es gab einmal auf einem amerikanischen Tankerschiff einige Seeleute und einen, der gläubig war, der dem Herrn diente. Und dieser eine trug nach Vorschrift immer eine Rettungsweste. Natürlich, bei der Arbeit war sie sehr unbequem und störte ziemlich stark. Andere lachten über ihn und andere verspotteten ihn deswegen. Aber für ihn stand klar, es ist eine Vorgabe und dieser habe ich mich zu richten. Und dann waren sie einmal unterwegs mit der gesamten Mannschaft und kamen unter einige Bomben, die dieses Schiff zerstörten. Das Schiff ging unter. Nach einer Weile kam eine Rettungsmannschaft und fand nur einen Überlebenden. Und dieser war dieser Mann mit der Weste. Und diese Weste, die belächelt von anderen verspottet war, die war in diesem Augenblick die Rettungsweste für diesen Menschen. Und so ist das auch in vielen, vielen Bereichen unseres Lebens. Es mag sein, dass die Menschen um uns herum auch uns belächeln, vielleicht uns irgendwelche Dinge unterstellen. Aber die Unterordnung und unser rechtschaffener Wandel vor Gott, es ist die Rettung für unsere Seele. Und wie Paulus auch sagt, dass es vielleicht sogar anderen zur Rettung wird. Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr mit Wohltun verstopft die Unwissenheit der törichten Menschen. Es ist der Wille Gottes, dass wir diese Untertänigkeit dem Herrn darbringen und dadurch auch gesegnet werden. Ein weiterer Gedanken, den wir noch kurz anführen wollen, ist auch im nächsten Vers, Vers 16, als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Dadurch, dass Gott uns von der Sünde errettet und frei gemacht hat, sind wir freie Menschen. Frei von den Last, der drückenden Last der Sünde und der Welt. Jesus sagt in Johannes 8, 36, wem der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Ein Sünder, er ist gebunden unter der Macht der Finsternis. Und ein Kind Gottes ist von dieser Macht der Finsternis, von der Sünde frei geworden. Andererseits sind wir, errettete, erlöste Menschen, nicht mehr unter dem Gesetz und nicht mehr unter dem Gesetz und gestellt, sodass das Gesetz uns befreien kann, sondern die Freiheit, die dem Kinde Gottes zuteil wird, die wird ihm durch Jesus Christus, durch die Erlösung gegeben. Das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, das für die Menschen damals galt, das wurde abgetan. Und die Menschen wurden oder konnten nun letztendlich frei werden durch Jesus Christus. Nicht das Gesetz war bindend, sondern sie waren zur Freiheit berufen durch Jesus Christus. Und Paulus ermahnt und sagt, gebraucht aber nicht diese Freiheit dazu, dass die euch als Deckmantel eurer ungerechten Taten dienen kann. Zeithalber kann ich da auf einiges nicht eingehen, aber ich möchte einfach nur aus Erinnerung ein Beispiel erzählen, wie das unter Menschen ist, wenn ein Mensch zum Beispiel für seine zum Decken seiner eigenen ungerechten Taten diese Dinge gebraucht. Vor einiger Zeit, vor Jahren war es schon, fragte ich einmal in einem Gespräch mit einer Person nach dem Abendmahl, ob es da gewisse Gründe ist. Du kommst ja nie oder längere Zeit schon nicht mehr zu den Verordnungen. Und dann sagte er zu mir, ja, das stimmt. Ich komme nicht zu den Verordnungen, weil ich mir ganz genau bewusst bin, dass dort an den Verordnungen Sünder teilnehmen. Selbst, dachte ich für mich, selbst wenn es der Fall wäre, dass es so ist, rechtfertigt es deinen Zustand nicht. Und du kannst nicht damit rechtfertigen, ich habe natürlich das nicht sagen können, aber ich meine, es rechtfertigt uns nicht, wenn wir Dinge gebrauchen, um uns damit zu decken. Und so ermahnt Petrus auch hier diese Kinder Gottes und sagt zum Beispiel im Abtun des Alten Testaments, ihr seid zur Freiheit berufen. Aber seht zu, dass diese Freiheit, dass die euch nicht zum Deckmantel eurer bösen Taten gereicht, sondern dass ihr durch vorbildliches Handeln und durch vorbildliches Leben dem Herrn gefallen möchtet. Dann noch ganz kurz der fünfte abschließende Gedanke. Und zwar dieser letzte Vers hier, Vers 17, das heißt hier, tut Ehre jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehret den König. Ich denke, dass Paulus in diesem Abschnitt es allgemein hier auch noch zu diesen Voraussetzungen hinzugefügt hat, führet einen rechtschaffenen Wandel in dieser Welt. Und wie es hier heißt, tut Ehre jedermann. Zum Schluss dieses Abschnittes ermahnt Paulus nochmal die Kinder Gottes, Ehre jedermann, also so zu leben, dass andere das Licht der Kinder Gottes sehen möchten. Und so lasst uns als Kinder Gottes darum besorgt sein. Erstens ein klares Zeugnis der Heilsgewissheit, persönlicher Heilsgewissheit, auf Dauer für unser Leben zu bewahren. Zweitens dem Herrn von ganzem Herzen dienen. Von ganzem Herzen dienen zu wollen. Drittens einen vorbildlichen, guten, rechtschaffenen Wandel vor Gott und Menschen führen zu können. Und viertens ein gutes, klares Licht durch unser Leben und Werke zu sein. Und fünftens, Gott zu fürchten, ihm zu ehren und von ganzem Herzen ihm in unserem Leben treu zu sein. Gott macht keine Fehler. Er führt uns rechtschaffen, er führt uns gerecht durch dieses Leben. Wir denken manchmal, dass der Weg, den wir gehen oder den der Herr uns führt, könnte vielleicht so oder so sein und wir sind uns gar nicht gewiss oder wir sind uns ungewiss über die Dinge, die der Herr zulässt, ob sie rechtschaffen und gerecht vor Gott sind. Aber der Herr führt einen richtigen Weg. Und er möchte, dass wir unser Leben ihm unterstellen, damit er uns die Kraft und die Gnade und die Ausrichtung in unserem Leben geben kann. Und ich wünsche es uns von Herzen, dass wir junge Menschen in dieser Welt leben können und ein rechtschaffenes, ein wohlgefälliges, gottangenehmes Leben führen möchten und dadurch unserem Herrn und Heiland, den wir über alles lieben, auch Ehre bereiten möchte. So wollen wir dann an dieser Stelle mit diesem Gedanken beenden. Und ich denke, wir wollen dann noch zum Abschluss gemeinsam beten. Und lasst uns dazu noch aufstehen.